möchte unsere Bibelstelle lesen, ist eine bekannte Begebenheit aus dem 2. Könige 5. Man sagt sehr gern, das ist die Geschichte von Naaman, aber ich würde es nicht so bezeichnen, weil Naaman ist nur ein Teil des Ganzen. Es ist auch die Geschichte von einem Mädchen, es ist die Geschichte von einer Frau, es ist die Geschichte von einer Familie, die nicht genannt wird, es ist die Geschichte von einem gottlosen König. Es ist eine Geschichte, die rundum geistlich das widerspiegelt, was sich heute in dieser Welt abspielt, seit dem Sündenfall. Ich denke, dass es für uns ganz wichtig ist, das zu verstehen, was hier passiert ist. Ich lese uns einfach ab Vers 1. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige und tapfere Mann war aussätzig. Die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten von Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram: Geh, ziehe hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, sodass ich töten oder lebendig machen könnte, als dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird er dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach: Siehe, ich dachte, er werde zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Da nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach Naaman: Könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht vergeben, wenn mein Herr in das Haus des Rimmon geht, um sich dort niederzubeugen. Denn er stützt sich auf meinen Arm, und auch ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Hause des Rimmon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa antwortete ihm: Geh hin in Frieden. Und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Da gedachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat Naaman, diesen Aramäer, geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitbrachte. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. so jagte Gehasi dem Naaman nach. Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, sprang er vom Streitwagen ihm entgegen und sprach: Geht es dir gut? Und er sprach: Ja, mein Herr hat mich gesandt, um dir zu sagen: Siehe, eben jetzt sind zwei junge Männer von den Prophetensöhnen aus dem Bergland Ephraim zu mir gekommen. Gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei Festgewänder. Naaman sprach: Tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente. Und er nötigte ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und zwei Festgewänder und gab es zwei seiner Burschen, die trugen es vor ihm her. Und als er auf den Hügel kam, nahm er es von ihrer Hand und legte es in das Haus und ließ die Männer gehen, und sie gingen. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm: Woher, Gehasi? Er sprach: Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm: Ging mein Herz nicht mit, als der Mann von seinem Wagen umkehrte dir entgegen? War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte, Mägde? So soll nun der Aussatz Naamans an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Das, was wir hier sehen, ist eine Struktur, die sich im normalen Leben vollständig abspielt. Die Bibel sagt ja im Korintherbrief, dass das Alte Testament uns gegeben ist, auf das wir lernen sollen, als neutestamentliche Gläubige, wie der Mensch ist, wie Gott reagiert, wie die geistlichen Dinge sich abspielen. Was man hier sieht in dieser Begebenheit, das ist etwas, man sieht die Struktur dieser Welt. Wir haben hier zum Beispiel Naaman. Er war ein Heerführer des Königs von Aram. Das heißt, es war ein sehr hoch angesehener Mann. Es war ein Mann, der auch gewisse Macht hatte. Und oft war es so, dass die Heerführer dann hinterher die Könige wurden, die Nachfolger. Wir wissen nun, dass er, nachdem er gläubig wurde an den Gott Israels, dass er nicht mehr der Nachfolger wurde, sondern jemand anders, der dann diesen bösen König, es war Joram von Israel, es gibt da einen anderen Joram, hier war Joram von Israel, er hat ihn aus dem Weg geräumt, dann der Nachfolger, durch Mord. Aber hier hast du jetzt zuerst einmal Naaman, einen hoch angesehenen Mann, von seinem Herrn geschätzt, das heißt, da ist eine gewisse Machtstruktur da. Parallel dazu hast du ganz normal der Ablauf dieser Welt. Seit dem Sündenfall gibt es Mord, Totschlag, Elend, Neid, Hader. Gibt es auf dieser Welt eigentlich ganz viele böse, brutale Dinge. Und eines von den brutalen war, dass die Aramäer, das sind ja die Syrer in etwa gewesen, dass sie nach Israel kamen und haben ein kleines Mädchen entführt. Und jetzt muss man sich vorstellen, was das bedeutet für ein kleines Kind. Stellt euch vor, ihr seid eine Familie und euer Kind wird geraubt. Das war brutal. Und dann triffst du was ganz anderes. Einmal hast du die Machtstruktur eines Machtgebildes, ein hoch angesehener Mann, der wirklich hier nach außen hin Macht hat. Gleichzeitig hast du aber ein Mädchen, das in einer wirklich großen Not war, herausgerissen aus ihrer Familie, im Elend, und die hier wohl nicht zuerst einmal nichts Schönes hatte. Interessant ist zum Beispiel, beide haben eine Not. Der Naaman hat eine Not. Trotz dieser Macht hat er etwas, das ihm anhaftet, und das ist der Aussatz. Und wenn du mal hinter die Kulisse dieser Machtgebilde dieser Welt siehst, dann wirst du feststellen, dass oft das, was nach außen hin wunderbar und blendend scheint, gar nicht die Realität ist, sondern dass dahinter oft Aussatz ist. Aussatz ist ein Bild für Sünde, Aussatz ist ein Bild für Trennung von Gott. Ein Aussätziger musste vor Gott und vor den Menschen abgesondert leben. Du siehst hier etwas, da war eine große Not. Dieser Naaman hatte trotz seiner hervorragenden Stellung und seinem Ansehen eine große Not. Das Mädchen hatte auch eine große Not. Aber hier war ein riesiger Unterschied, auch in der Reaktion. Wir werden das nachher sehen. Nämlich dieses Mädchen war seltsamerweise in keinster Weise, ich sag's einmal so, dem Jammer verfallen. Sondern dieses Mädchen war eher burschikos. Die war eher stabil. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. In dieser Welt gibt es, wenn Nöte kommen, wenn etwas passiert, immer zwei Gruppen von Menschen. Es gibt Menschen, die sind stabil, trotz dem Sündenfall, und die haben eigentlich keine großen Gefahrenpotenziale, dass sie untergehen in dieser Welt. Und es gibt andere, die haben Gefahrenpotenziale, die sind gefährdet vor ihrem Charakter, vor ihrer Erbsünde, vor allem her. Die haben schlechte Chance, in dieser Welt zu überleben. Das gehört aber zum Sündenfall. Es gehört zum Umfeld dieser Welt. Und so schau hier. Dann hast du hier einen absolut vollmächtigen Gottesmann, der kein Anseher der Person hat. Du hast gleichzeitig sein Gehilfe, der, ich sag's einmal so, ein kleiner Lump war, der gelogen hat, dass sich die Beige biegt und dann in den Namen Gottes gebraucht hat, der im Reich Gottes sich getummelt hat und wohl, man sieht es später, wie er es dem König dann berichtet, sagen wir mal, der große, Anführungszeichen, Berichterstatter oder die Klatschtante war. Also ein Mann, der eigentlich frech war. Und als Diener des Elisa ist es äußerst verwunderlich. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn jemand geistlich ist, sagt es nur lange nicht, dass sein Umfeld auch geistlich ist. Wenn jemand geistlich ist, müsste es nicht heißen, dass die um ihn rum sind, Familie, Frau, Mann, Kinder, Gemeinde drumherum, dass es geistlich ist. Sagt gar nichts. Sondern da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das ist hier eine ganz, ganz wichtige Lektion, die man lernt aus dieser Begebenheit. Wir stehen alle, jeder allein vor Gott. Und wir sind immer nur so viel wert, wie wir vor Gott echt sind, wie wir sauber sind. Und das siehst du beim Naaman, das siehst du bei dem Mädchen. Da kommt auch seine Frau, die nur einmal einen Auftritt hat. Letztlich, wo sie vermittelt. Aber ich kann mir auch vorstellen, obwohl die Bibel hier nicht sagt, dass die Frau ein großes Elend hat. Du bist verheiratet mit einem aussätzigen Mann. Ja, wie soll das gehen? Diese Frau hat natürlich auch größte Nöte gehabt, das ist keine Frage. Und darum war hier interessante Zusammenhänge. Dann hast du natürlich noch zum Beispiel die Familie des Kindes, von der erfahren wir gar nichts. Dann hast du die Soldaten dieses Heerführers, die ihn sogar mit mein Vater anredet. Also die haben den verehrt. Da war kein Kuschen vom Machtmensch, sondern die haben ihn verehrt. Und die Bibel sagt ja auch, er war ein Mann, der wirklich Niveau hatte. Sie haben ihn verehrt und du siehst auch hier einen Naaman, einen Mann, der ungeheure Macht hatte. Und Macht im Altertum war was völlig anderes wie bei uns. Es war Macht über Leben und Tod. Und dieser Mann lässt sich sogar von seinen Untergebenen etwas sagen, wo er sich blamieren muss, wo er sich demütigen muss. Und dieses ganze Umfeld führt sogar zur politischen Verquickung. Es gibt sogar politische Reibereien. Wisst ihr, wegen einem kleinen Mädchen, das man gestohlen hat. Und da siehst du, wie Gott handelt. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. In der Bibel steht im Prediger 3, alles hat seine Zeit. Wisst ihr, es ist einfach so. Du kannst dieses Weltgeschehen, du kannst das geistliche Geschehen, auch das Umfeld eines persönlichen Lebens, kannst du nicht durchschauen. Es hat alles seine Zeit. Und Salomo sagt, nicht der Schnellste gewinnt das Rennen. Also ich umschreibe es mal. Er sagt, nicht der Beste wird, jetzt einmal auf die heutige Zeit übersetzt, wird der beste Job bekommen, nicht der Fähigste wird erfolgreich sein oder reich werden, sondern es kommt alles, und jetzt sind wir hier bei Naaman, auf die Umstände an. Das heißt, die Umstände sind das Entscheidende. Und hier hast du eine Konstellation, wo die Umstände gesetzt sind. Und jetzt haben wir das Problem, das wir alle haben. Jeder von uns steckt in Umständen und jeder von uns steckt in persönlichen Situationen. Und jetzt sieht man, wenn man das jetzt analysiert geistlich, was hier passieren kann. Und du siehst dann ganz einfach zwei Gruppen von Menschen, kristallisieren sich, wenn man den Text näher ansieht, heraus. Menschen, die Gott dienen und Menschen, die ihm nicht dienen. Und du siehst auch die Folge. Wieso? Und ich möchte diese Frage einfach mal in den Raum stellen, die Malachi 3, ja, so die hier wirklich in den Raum gestellt wird, im letzten Buch des Alten Testamentes, wo einfach geschrieben steht, zu Deutsch, bringt es etwas, Gott zu dienen? Versteht ihr, man kann ja einen Fatalismus verfallen auf jeder Ebene, sondern die Frage ist, rentiert es sich, Gott zu dienen? Und wenn man die Dinge liest, dann sagt man, ja, es rentiert sich, Gott zu dienen. Rentiert es sich, geistlich zu sein? Rentiert es sich, sich abzusondern? Rentiert es sich, wirklich den Weg dem Lamme nachzugehen? Rentiert es sich sogar notfalls Märtyrer zu werden? Rentiert es sich notfalls zu sterben? Rentiert es sich, einen Job zu verlieren? Rentiert es sich, jemanden nicht heiraten zu können aus diesen Gründen? Versteht ihr? Ist der Preis, ist es wert? Und wenn du das genau durchstudierst, musst du sagen, ja. Wir werden es nachher sehen, am Schluss bleiben zwei Gruppen übrig von Menschen. Die sind eindeutig klassifiziert. Und das Ende dieser zwei Menschen ist entsprechend ihren Werken. Und das Ende der anderen, die Gott dienen, ist genauso entsprechend, obwohl manche Sachen gar nicht genannt werden. Aber jetzt lasst uns einfach einmal in Ruhe angucken. Hier, wenn du den Text dir ansiehst, dann siehst du etwas. Und zwar, dieser Naaman, obwohl er aussätzig war obwohl er praktisch menschlich so wäre, dass ein König gesagt hat, geh mir aus den Augen mit deinem Aussatz. Das wäre eine Normalreaktion. Die Soldaten gesagt haben, jetzt kommt der schon wieder, der wird uns anstecken. Sie hätten dann in der heutigen Zeit eine Petition aufgesetzt und gesagt, der muss weg, weil der wird uns alle anstecken. Aber das alles ist nicht passiert, sondern die Bibel erklärt uns etwas. Und jetzt kommt das, was wir nicht sehen, was ich nicht sehe und was du nicht siehst. Diese Umstände, die mein Leben prägen, die dein Leben prägen, die ein Volk prägen, die das Reich Gottes prägen, sind von Gott hinter den Kulissen je nach Lage gesteuert und Gott reagiert auch. Ich habe jetzt nochmal eine griechische Wortstudie gemacht für bestimmte griechische Wörter, wo eindeutig hervorkommt, dass Gott auf die Situation reagiert. Da gibt es kein Kismet, keine Vorherbestimmung im Sinne von, dass du nichts, egal was du tust, wird so kommen, wie es kommt, weil dann bist du Muslim. Sondern es ist was ganz anderes. Sondern Gott reagiert auf mein Herz. Gott reagiert auf meine Situation. Gott reagiert, ob ich geistlich bin oder ungeistlich bin. Und das siehst du hier. Hier geht der Fächer auseinander. Einmal geistlich, einmal ungeistlich. Und Gott reagiert drauf. Und jetzt siehst du plötzlich mit diesem König und seinem Heerführer, dass da etwas passiert ist. Der Heerführer konnte sich halten. Gott hat ihm eine Position verschafft, die nachher dazu geführt hat, dass er nach Israel gehen konnte und dass seine persönliche Not behoben werden konnte, weil es hier heißt, der Herr, da steht das Tetragramm, also Yahweh oder Jehova, wie man das Wort ausspricht, weiß ja niemand, dass hier der Herr ihm Sieg gab. Das heißt, Gott hat hinter der Kulisse diesem Mann Sieg gegeben. Und das war der Garant, dass er ein gewaltiger, ein hochangesehener Mann war. Und jetzt haben wir wieder das Entscheidende. Wenn ich und du, wenn es Probleme gibt, wenn es irgendwas gibt auf dieser Welt, dann ist das immer zuerst, das ist mir ganz, ganz wichtig, das kommt aus dem Text raus, eine Sache zwischen mir und Gott. Ihr müsst mal die Bibel studieren, vom Mose bis zur Offenbarung, wie oft das heißt, wie auch die wahren Gläubigen sagen, der ich vor Gott stehe. Oder die Bibel sagt, der vor Gott steht. Ist immer eine Sache zwischen mir und Gott. Und dann kommt lang gar nichts und dann kommen lang keine Menschen. Versteht ihr, selbst wenn ich eine Sünde begehe, ich möchte das nochmals betonen. Hier, Naaman, Aussatz, sicher Bild für Sünde. Aber wenn ich jetzt eine Sünde begehe als Mensch, an einem anderen Menschen, ich möchte es betonen, dann ist die Sünde immer zuerst zwischen mir und Gott. Als der David hingeht und einen Mann umbringt und Ehebruch begeht und wirklich alles tut, was verboten war von Gott her und sich ein Mensch massiv versündigt, sagt er im Psalm 51, als er Buße tut, an dir allein habe ich gesündigt. Es ist immer zuerst eine Sache zwischen mir und Gott. Und das ist ganz, ganz entscheidend, auch bei diesem ganzen Text, auch bei dem, was Nachfolge im Neuen Testament ausmacht. Ich stehe immer zuerst vor Gott. Und da, wenn ich eine Sünde begehe, muss ich immer zuerst gegenüber Gott bekennen, ausräumen und dann gehe ich zu den Menschen. Sie gaben sich hin, steht in 2. Korinther 8, Vers 5, zuerst dem Herrn und dann den Menschen. Aber wenn es um Dienste geht, lege ich mich immer zuerst am Herrn auf den Altar und er schickt mich. Und wenn mir der Herr nicht schickt, dann stimmt was nicht. Man kann auch bestimmte Dinge nicht verhindern. Die alten Gläubigen haben mir beigebracht, ich hatte ja hier auch etliche Kämpfe, sie haben mir beigebracht, Öl und Wasser hat eine Funktion, wenn man es zusammenmischt. Irgendwann kommt das Öl rauf. Ist nur eine Frage der Zeit. Wisst ihr, und es ist immer eine Frage des Umstandes, eine Frage der Zeit und es ist auch eine Frage meines Herzens vor Gott. Aber hinter der Kulisse ist der lebendige Gott, der lenkt. Und ich sage es mal ganz vorsichtig, du kannst das mit deinem Verstand nicht durchschauen. Wir sind ein hochmütiges Pack, die Menschen. Versteht ihr? Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage. Wir sind so frech Gott gegenüber. Wisst ihr, wir benehmen uns, wie wenn wir Gott vollständig im Griff hätten. Haben wir doch nicht. Sondern der lebendige Gott ist eine Person, die von der Intelligenz, von der Heiligkeit, von seinem ganzen Wesen so unendlich höher ist wie ein kleiner, dreckiger Mensch. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und trotzdem tun wir, wie wenn wir Gott wären. Er ist letzte Instanz und er wirkt. Und ich muss manchmal demütig bekennen und muss mich beugen und sagen, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich glaube, dass du keinen Fehler machst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier, wenn man den Text sich dann näher ansieht, dann sieht man etwas. Da war jetzt dieser Mann, dieser Naaman, und hatte doch ein Problem mit seinem Aussatz, mit seiner Sünde. Es gibt ein berühmtes Beispiel in der Kirchengeschichte, der von Knobelsdorf, ein großer General des Kaiserreiches. Und trotzdem hatte er auch ein Aussatzmal. Der Mann war alkoholsüchtig. Er war ein Säufer. Das hat bloß niemand gemerkt am Anfang. Später haben wir es dann gemerkt. Und dann kommt dieser Mann zum lebendigen Glauben, der Herr Jesus. Und der Jesus befreit ihn. Und dann ist er plötzlich wieder ein jemand befreit von seinem Aussatz und wird ein richtiger Gottesmann. Aber man sieht hier auch etwas bei dem Naemann, und ich denke, es ist für uns Gläubige wichtig, es gibt kein Glück in dieser Welt ohne den lebendigen Gott. Wenn man Jesus Christus nicht dient, hat man letztendlich in der Tiefe dieses Lebens kein Glück. Das siehst du auch bei dem Naemann. Du kannst alles erreichen und es passiert trotzdem nichts. Ich kann mich erinnern, ich war, weiß nicht wie alt ich war, war es einer meiner schockierenden Erlebnisse auf einer Bank. Und zwar, da kam ein Mann, Der hat eigentlich alles gehabt, was man sich so vorstellt. Der war nicht krank, der war verheiratet und seine Frau war, soweit ich es beurteilen konnte, nett. Und er hatte Geld. Also hat eigentlich nirgends gefehlt. Und dann ist der Mann einmal vor mir gestanden, zitternd, hat zu mir gesagt, ich wollte nur eine Maschinenpistole, um alle niederzuschießen. Ich denke, ja, was meint er? Hat er mir einfach zum Ausdruck gebracht, dass er vollkommen frustriert ist vor seinen Umständen, vor allem, und dass ihm alles nervt. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch hier bei unserem Text. Das ist auch neutestamentlich, ohne Frage. Man hat letztendlich in diesem Leben keine Chance und man kriegt kein wirkliches Glück, wenn man nicht dem Herrn folgt. Sie folgten dem Herrn, wohin es geht, heißt es in Offenbarung 14,4. Und dort, wo der Herr hinführt, ist immer das höchste Glück. Und das ist auch immer der sicherste Platz auf dieser Erde. Weil ich habe Missionswerke kennengelernt, die haben einen Atombunker gebaut, wo die Auseinandersetzung war im Kalten Krieg. Es war aber nicht der sicherste Platz, sondern der sicherste Platz ist immer in Christus, ist immer beim Herrn Jesus, nah bei ihm. Dann bin ich im sichersten Platz und dann werde ich immer das erleben, was die Bibel Glück nennt. Das, was die letzte Zufriedenheit nennt. Egal, und das ist ganz wichtig, völlig egal, wie meine Umstände sind. Und das siehst du hier, der Mann ist nämlich wirklich angeschlagen. Und jetzt triffst du plötzlich auf etwas, gell? Der Teufel hat ihn hier auch geschlagen, das ist keine Frage. Und du siehst hier ein Mädchen, und das ist ein trauriges Schicksal, aber bei dem Mädchen ist etwas, die reden mit einer Selbstverständlichkeit, du spürst es dem Text ab, da war kein Hader, die hat keinen Hader gehabt. Da war auch kein Hader, und das ist ein großes Gut, wenn jemand keinen Hader hat, auch als Gläubiger, wenn es schief läuft. Zum Beispiel, dieses Mädchen wurde ja gestohlen und sie war Gläubige der Gott Israels. Das sieht man hier ganz klar. Und sie hatte ja auch ein normales Verhältnis zu dieser Frau. Und sie sagt ganz klar zu ihrer Herrin, oh, dass doch er dasselbe hätte, was wir haben, nämlich der Prophet in Israel. Das heißt, sie gibt ein Glaubenszeugnis und zwar aus Überzeugung, nicht kein Geschwätz. Wie so viele Zeugnisse sind ein Geschwätz, wo man nur sein Gewissen beruhigt. Das kann man alles bleiben lassen. Sondern aus tiefstem Herzen bezeugt sie ihrer Herrin, in dem Fall, du Herrin, die hatte die Not wahrscheinlich auch gesehen, was der Aussatz auf ihre Ehe brachte, und sagt, wenn er hingehen würde zum Prophet oder wenn er sich vom Propheten in Samaria helfen lassen würde, dann würde Gott ihm helfen. Wisst ihr, wie kommt jemand, der so in Elend ist, wie kommt jemand, der so in Not ist, zu so einer Glaubensaussage? Da siehst du, was wahrer Glaube ist. Wahrer Glaube ist etwas, das, wir haben heute schon gelesen, von diesem Anker, der ins Heiligtum hineinreicht. Da ist ein Mensch gefestigt in Christus. Und da siehst du etwas bei diesem Mädchen. Und zwar, man muss ja mal ein bisschen geschichtlich das sich ansehen, diese Texte. Wir haben hier einen Text. Und zwar, da geht es darum, letztlich, die Juden hatten in ihrer Mishnah, in ihrer mündlichen Überlieferung, ist ganz klar bezeugt, dass sie letztendlich keine Heilung mehr vom Aussatz hatten, seit die 5 Bücher Mose geschrieben waren. Das heißt, da war lange Zeit gar nichts. Und jetzt siehst du bei dem Mädchen etwas. Sie hat nicht letztlich auf die Situation gesehen, sondern sie hat Gott geglaubt, dass auch Gott Aussatz heilen kann. Wenn es im 5. Mose steht und in den Gesetzbüchern, in der Tora, dann wusste sie, Gott kann es und Gott wird es und der Prophet kann es tun. Sie wusste das. Sie wusste, dass Gott eingreifen kann. Da war ein unverbrüchlicher Glaube mitten im großen Elend und in der Not. Versteht ihr? Wer war jetzt der Große in der Familie? Wer war jetzt die machtvolle Persönlichkeit? Das Mädchen oder der König? Oder der Heerführer? Oder die Frau? Der König, zu dem kommen wir nachher, der war ein völliger Chaot. Der Heerführer, der hat ja Niveau gehabt, aber charakterlich, gefestigt, glaubensmäßig, wer stand vor Gott?
Wer hat der Arm Gottes bewegt? Das Mädchen. Versteht ihr? Und wir Gläubige, wir kriegen die oft Komplexe. Du denkst ja, was können wir tun? Wir armselige Gläubigen in dieser Welt, was haben wir denn? Die Leute verlachen uns und sagen, sind doch Spinner. Wir kommen und sagen, wir haben das Entscheidende auf dieser Welt, das Blut Jesu. Wir haben das Entscheidende auf dieser Welt, das Kreuz. Du kannst rein werden von Sünde, du kannst von deinen Sündebindungen frei werden. Und die Welt lacht, weil sie will ja gar nicht frei werden. Sie will im Dreck sich suhlen, das ist normal. Aber dazwischen hat es immer Seelen wie Naaman, die wollen. Und hier siehst du etwas Gewaltiges. Und zwar, du siehst hier, wie dieses Mädchen ohne Anseher letztendlich dieser Situation glaubt, dass Gott handeln kann. Und da hast du letztlich den entscheidenden Punkt, der auch diesem Mann dann letztlich dazu verhilft, dass er frei wird. Ja, und nachdem sie das der Frau sagt, die Frau ist ganz eifältig, geht zum Mann und jetzt sage ich es mal ganz, ganz direkt. Wisst ihr, was muss passieren, dass die Frau eines großen Heerführers auf so ein kleines Mädchen hört? Da muss sowohl in der Persönlichkeit dieses Mädchens als auch in der Vollmacht, ich sage ausdrücklich in der Vollmacht, mit der sie das zu dieser Frau gesagt hat, muss was passiert sein. Du glaubst schon nicht ohne weiteres, sondern Geschwätz von einem Mädchen. Das heißt, da hat Gott wiederum hinter der Kulisse diesem Mädchen die Vollmacht gegeben, das der Frau so zu sagen, dass das so durchgeschlagen hat, dass als die Frau das ihrem Mann sagte, es blitzschnell, das geht ja wie ein Lauffeuer, zum König kam. Und der König hat sowas vorreagiert. Und der König war nicht der Heilige. Der König war gar nicht der Heilige, sondern dieser König, vor dem steht in 2. Könige 3,3, aber er hielt fest an den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte. Und er ließ nicht davon. Er war ein typischer Mann der Sünde. Und trotzdem, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Gott einem Gläubigen Vollmacht gibt, dass er redet, dann schlägt es selbst beim größten Sünder durch. Wisst ihr, wir glauben immer rational, ja, nach menschlichem Ermessen, wenn ich das dem sage, wird es nichts nützen. So denkt der normale Mensch, das ist falsch. Sondern wenn Gott Vollmacht gibt, dann schlägt es durch auf so ein kleines Mädchen. Und dieses kleine Mädchen hat, weil sie vor Gott stand, kein Hader hatte, sondern Gott Israels geehrt hat, hat ihr Zeugnis und das hat durchgeschlagen. Wisst ihr, das ist doch die große Hoffnung der Gläubigen. Wenn ich und du vor Gott stehen und sind der Werkzeug Jesu Christi, dann wird das Haupt, der Herr Jesus, uns benutzen und es wird genau das Gleiche passieren. Es gibt für einen Gläubigen nie einen Grund, Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Im Gegenteil. Sondern wir stehen vor Gott wie dieses Mädchen. Und der entscheidende Faktor, die hat sogar eine politische Krise ausgelöst. Versteht ihr? Die hat eine Krise ausgelöst mit einem Satz oder mit einer Aussage. Das heißt, Gott kann die Weltgeschichte lenken mit einem Satz. Und wir müssen mal gucken, wie durch kleine Dinge, durch ganz kleine Dinge, weltbewegende Sachen ausgelöst wurden. Ihr müsst mal gucken, auch wenn ihr euch mit der näheren Vergangenheit, Deutschland, alles beschäftigt, was das oft für Kleinigkeiten waren, dass etwas in eine bestimmte Richtung gegangen ist. Auch politisch, aber auch geistlich. Da sind so viele Dinge zusammengekommen. Und das kannst du oft nicht erklären. Da siehst du die Hand Gottes dahinter. Und dieses Mädchen, die hat sich einfach gebrauchen lassen. Und dann siehst du wieder, alles hat seine Zeit. Und sie hat der Mischnah nicht glaubt, sie hat der mündliche Überlieferung nicht glaubt, sondern sie hat dem Wort Gottes glauben. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Frage ist, wem glaube ich? Glaube ich dem, was die Leute sagen, oder glaube ich, was die Schrift sagt? Das ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Gell, und da sieht man jetzt etwas. Der König zettelt das natürlich auch auf seine Art und Weise. Schmieren und Salben hilft allenthalben, sagt man ja. Er schickt Geld und denkt, na, damit ist geregelt. Gell? Und der andere König weiß ja, obwohl er gottloser Mensch ist, weiß er trotzdem, er sagt, bin ich Gott? Gell? Er ist ja nicht ganz gottlos. Und das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du vor Gott weißt, du weißt alles und bist trotzdem gottlos. Und genau das war er. Und dieser Mann letztendlich, der erschrickt dann und sagt, er sucht einen Erlass. Aber es passiert was Wunderbares. Der Prophet hört es. Wisst ihr, die Gläubigen müssen alles das hören, was wichtig ist, dass der Plan Gottes ausgeführt wird. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Es ist ganz wichtig, dass wir hören. Und der Prophet hat das Richtige gehört. Und er geht sofort zu diesem und lässt sofort diesem König letztendlich sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Es gibt doch einen Prophet in Israel. Versteht ihr? Der König hat es nicht geglaubt. Das Mädchen hat es geglaubt. Der Prophet muss das nicht glauben. Er wusste es. Er wusste, dass Gott das, was er sagt, tut. Er ist ein wirklicher Mann Gottes. Die Mischnah, das mündliche Geschwätz der Überlieferung, hat ihn nicht interessiert, sondern er kannte den lebendigen Gott und er wusste, was Gott tut. Und er kannte seinen lebendigen Gott. Und da kommen wir zu einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. Wisst ihr, auch im Reiche Gottes, Lehrmeinungen sind billig. Wisst ihr, mir ist das erst im Laufe der Zeit bewusst geworden. Wisst ihr, eine Lehrmeinung zu vertreten ist billig. Du musst dich nur entsprechend einseitig mit der Sache beschäftigen. In der Regel hat der andere sich ja gar nicht mit beschäftigt. Und da kannst du den verrückt machen, das ist kein Problem. Wisst ihr, die Einseitigkeit und das eigene Herz, das eigene Vorstellungen hat, Lehrmeinungen, das ist etwas Billiges, das kostet auch nichts. Aber etwas zu bewirken, dass der lebendige Gott tatsächlich eingreift, dass nämlich was passiert, das kostet wohl was. Versteht ihr? Und das hat einen Preis. Wenn ich nur über Lehrmeinungen streite, das ist billig, das kostet nichts, das kostet alle Beteiligten nichts. Da kann man sich die Schädel einschlagen stundenlang, ja, was kostet es? Wenn ich aber zu jemandem sage, ich bin gewiss, dass der Herr dich heilt, ja, was ist dann, und er wird nicht geheilt, dann habe ich eine Seele auf dem gewissen Notfall. Versteht ihr? Wenn ich, sobald ich bezeuge, dass Gott etwas tut, oder ich sage jemandem, der Herr macht dich frei, und er macht ihn nicht frei. Versteht ihr? Echtes hat einen Preis. Geschwätz hat nie einen Preis. Lehrstreitigkeit hat nie einen Preis. Ich habe gesehen in meinem Leben, in diesen fast inzwischen, ich muss rechnen, ich bin jetzt im 35. Jahr, wo ich gläubig bin. In diesen vielen Jahren habe ich einfach gesehen, wie das Echte sich irgendwann zeigt. Und das Geschwätz verschwindet. Und ich habe oft bei Männern gesehen, die hier gestanden sind und den Mund sehr voll genommen haben, wenn es dann in die Krise kam, dann hast du gesehen, was ist denn übrig? Was ist übrig? Wisst ihr, von daher, ich möchte es nochmal betonen, bloß hier Theorien, die sind billig. Jetzt sage ich mal was ganz Vorsichtiges. Wenn das Mädchen in ihrer Vollmacht, die Gott ihr gegeben hat, zu ihrer Herrin sagt, die über Leben und Tod bei ihr entscheiden konnte, geh zum Prophet und der macht dich gesund, der macht deinen Mann gesund. Und der Mann geht zum Prophet und wird nicht gesund, dann hätte es einen Preis gehabt für das Mädchen. Die hätte keine schöne Stunde mehr gehabt, falls es je überhaupt überlebt hätte. Versteht ihr? Da ist was dahinter. Wisst ihr, hinter dieser Vollmacht, die Gott hier gibt, da steckt was. Da steckt ein persönliches Risiko. Wäre das Mädchen jetzt nur mit ihrer Freundin zusammen gewesen auf der Wiese, sie hätte Ball gespielt, hätte diskutiert, ob Gott einen Aussätzigen heilen könnte, so sind oft die Gläubigen, oft sind auf der Spielwiese und spielen sich die Bälle zu, dann hätte es keinen Preis gehabt, es hätte nichts gekostet. Aber als Sklavin zu sagen zu der Frau, dein Mann kann geheilt werden, wenn er zum Prophet, oder wird geheilt werden, wenn er zum Prophet nach Israel geht, das hat einen Preis. Ihr wisst, was ich meine. Da geht es ums Echte, nicht ums Geschwätz, sondern wirklich um das, was passiert. Und das Reich Gottes ist nicht, sagt der Paulus nicht umsonst, das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern in Kraft. In Kraft. Und da sieht man, was echt ist, wenn wirklich was passiert. Und hier ist wirklich was passiert. Es ist ein wirkliches Gott. Erlebe gesehen. Und bei diesem Mann, der jetzt hier kommt, der Naaman, der hatte ein Problem. Der hat Gott wirklich, der hat Hilfe gesucht, wirklich von ganzem Herzen. Er hat es falsch gesucht. Wisst ihr, das ist wieder für mich ein großer Trost. Wenn du bei Gott Hilfe suchst, die Bibel sagt, wer Gott sucht, wer glaubt, dass Gott helfen kann und glaubt, dass er eingreift, dass er ihn belohnen wird, Hebräer 11, 6, den wird Gott auch belohnen. Das heißt, Gott will es, dass wir ihn ehren, indem wir ihn suchen. Und genau das ist hier passiert. Er ehrt Gott und er sucht ihn. Jetzt ist natürlich nicht nach seinem Kopf gegangen. Das ist das Hauptproblem bei der ganzen Sache. Und zwar der Elia, der ist ein wirklicher Mann Gottes. Du musst dir vorstellen, der König schickt zu dir einen anderen großen Repräsentant und der kommt nicht einmal aus der Haustür raus. Das war wirklich ein Mann, der vor Gott stand. Er hat nur Gott gefürchtet und nicht die anderen. Einmal sagt so ein Prophet zu deinen zwei Königen, hey, König 1, mit dir rede ich eigentlich gar nicht. Ich rede mit dir bloß, weil der König 2 nur einigermaßen Gott dient. So schwer, ich mit euch beide nicht rede. Wisst ihr, die waren ja schon brutal, die Propheten. Die standen vor Gott. Und hier steht der Elisa vor Gott
Und er schickt ihm ein Bote raus und sagt, geh mal hin und wasch dich. Wisst ihr, das war die Botschaft. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Botschaft des Evangeliums ist einfach und da brauchen wir kein Primbamborium drumherum. Wisst ihr, ich kenne das aus der Seelsorge. Ich habe aus Seelsorge Erfahrungen gemacht, dass die Leute am besten reagieren, wenn du ein Theater spielst. Ich habe mich irgendwann schon vor zig Jahren entschieden, kein Theater mehr zu spielen. Weißt du, wenn du mit denen salbungsvoll redest, sie niederknielst und dann mit gewaltiger Stimme redest, das gefällt den Leuten, versteht ihr? Das ist Religion. Ich habe dann am Schluss mit denen nicht einmal mehr gebetet. Und da hast du gemerkt, die haben mich angeguckt, wie ich nicht normal wäre. Ich habe immer so viereckige Zettel, da habe ich ihnen draufgeschrieben, geistlich, was Situation ist, was sie tun müssen. Haben den Zettel gegeben und gesagt, Wiedersehen, das machen sie jetzt. Und da hast du gemerkt, die sind davongegangen, unzufrieden. Einmal ist eine junge Dame weggegangen und hat gesagt, da weiß ich ja erst nicht, was ich tun soll. Ich habe ihr nämlich gesagt, sie soll zum Herrn gehen und selber fragen, nicht mich. Wisst ihr, das ist etwas, dieser Mann steht vor Gott und weiß ganz genau, was Sache ist. Er weiß ganz genau, was richtig ist und er tut das Richtige ohne Ansehen der Person. Das ist für uns ganz wichtig. Wir dürfen nicht darauf Rücksicht nehmen, was die Menschen sagen, tun oder denken. Sondern müssen das tun, was vor Gott her richtig ist. Und da war es richtig, den Mann einfach wegzuschicken. Und zu sagen, geh hin, tauch dich siebenmal unter und bist rein. Wisst ihr, und dieser Prophet, ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber auch dieser Prophet hatte zumindest das Risiko, das absolute Risiko, dass sein geistliches Image einen Schaden genommen hätte. Dass er nicht mehr der große Prophet gewesen wäre, wenn der sich untertaucht und der wird nicht rein. Der war vollständig überzeugt, dass es passiert. Wisst ihr, und jetzt kommen wir Gläubige. Sind wir so überzeugt wie dieses Mädchen? Sind wir so überzeugt wie eine Lisa von unserem eigenen Dienst, dass genau das passiert, was Gott will? Versteht ihr? Wisst ihr, wir haben schon uns vom Teufel aufweichen lassen, indem wir immer so in dieser, ich sag's einmal so, relative Situation des heutigen Lebens. Heute ist alles relativ. Heute gibt's keine absoluten Werte. Heute wird alles diskutiert, Brainstorming. Statt dass du euch nimmst und sagst, löse dieses Problem gefälligst und löse es schnell, das kostet wenig Geld, nimmt man 20 Leute hochbezahlt, setzt sie zusammen und jeder presst sein Hirn aus, wirft alles auf den Tisch. Jetzt sage ich mal vorsichtig, ob was Gescheites dabei rauskommt, wage ich zu bezweifeln. Ich habe nämlich festgestellt, dass am Schluss der es schon vorher konnte und gewusst hat, am Schluss dann doch genommen wird und es doch macht. Und das Ganze, was du an Kosten aufwendest für die, ich sage es einmal, für das Schaulaufen beim Eiskunstlauf, das kannst du alles vergessen. Und so ist es auch oft im Reich Gottes. Man muss das einfach ganz nüchtern sehen. Völlige Gewissheit. Wenn der Mensch zu mir kommt und ich habe kein Wehre im Herzen und ich erkläre ihm die Erlösung, dann muss es funktionieren. Wenn der sich bekehrt, es muss funktionieren. Ich habe das schon erlebt. Ich habe jetzt nur zweimal in meinem Leben, saß ich so daneben, wenn eine Wiedergeburt geschah. Ich konnte sehen, was da passiert. Das konnte ich sehen. Brutal. Ich habe sowas, das geht dir nie mehr aus dem Kopf. Oft passiert es ja anders, dass du gar nichts mitkriegst. Aber die Gewissheit, jetzt ist es passiert, ist ungeheuer. Im Reich Gottes gibt es solche, damit man gleich sagt, der ist zum Glauben gekommen, der hat sich bekehrt, jener ist bekehrt. Ich sage immer, warte ein Weilchen, hast du die Gewissheit, wie in Elisa, weißt du, dass passiert ist? Ist wirklich passiert oder ist Geschwätz? Ob es Geschwätz ist, wirst du sehr schnell sehen. Ich habe Leute gesehen, die haben ganz klar sich bekehrt nach außen. Nach 4 Wochen sind sie gekommen und gesagt, ja, Entschuldigung, wenn ich das nicht mehr darf, dann hat es für mich keinen Wert. Was war das? Gar nichts war es. Wisst ihr, und da siehst du eine letzte Gewissheit. Der ist absolut sicher und schickt ihn fort. Und jetzt kommt der Naaman, jetzt kommt der Mensch, und das ist auch der Gläubige, der selber denkt. Und zwar der eigene Vorstellung, er hat entgegen dem Wort Gottes. Er sagte hier, ich dachte. Also wenn man es vom Hebräischen her tiefer untersucht, dann sagt er eigentlich in der Tiefe, schon ich dachte, aber eigentlich müsste es übersetzen, ich sagte zu mir, das ist Deutsch, darum ich dachte. Also er hat sich selber gesagt, der muss doch jetzt kommen. Wisst ihr, seine Seele hat geredet, sein religiöses Gefühl. Und man kann das auch übersetzen, er schwang seine Hand. Wisst ihr, das wäre religiös. Er schwingt die Hand über dem Aussatz. Das heißt, er macht hier sakramentale Handlungen. Der Mann ist sauer. Er hat eine ganz klare Vorstellung, wie es geht und es passiert eben nicht. Jetzt ist er sauer. Wisst ihr, das ist oft so im Reich Gottes. Die Gläubigen haben ganz genaue Vorstellungen, die sich aber nicht mit dem Wort Gottes decken. Und das ist etwas Gefährliches, weil der Teufel wird immer unsere Vorstellungen füttern. Er wird immer, das, was in unsere Gedanken ist, das steht ganz klar 2. Korinther 10, 4. Er wird versuchen, unsere Gedanken so zu steuern, dass wir genau vorgehen wie Nahemann. Dass wir genaue Vorstellungen haben. Wenn es nicht geht, wie es nach unserem Kopf geht, dann ist es nichts. Und dann tun wir letztendlich, sind wir nicht gehorsam. Aber wenn jetzt der Nahemann abgereist wäre, wisst ihr, was dann gewesen wäre? Wegen einer absoluten Kleinigkeit wäre er aussätzig geblieben. Das ist ein Trauma. Wisst ihr, das ist oft so. Du hast ja Vorstellungen religiöse und was auch gefährlich ist, wisst ihr, das Wort biblisch, das finde ich gefährlich. Alle Sekte, die ich kenne, alle Verführungen, die ich kannte und auch meine eigene Erfahrung, wo ich selber in die Falle getappt bin, du findest immer eine Bibelstelle. Findest immer. Und du findest immer eine Bibelstelle, du findest auch zwei Bibelstellen, du findest immer Dinge aus dem Zusammenhang gerissen, aus dem Gesamtzusammenhang. Du kannst ja eigentlich alles dir zusammenbasteln, wenn du willst. Aber sobald du hingehst und wirklich vor Gott ringst, und sagt, was ist Sache? Wisst ihr, manchmal muss man auch den Mut haben zu sagen, ich weiß es nicht so schnell. Ich muss warten, bis es ganz klar ist vor Gott, bis die gesamte Heilige Schrift so eindeutig zu mir redet, dass ich sicher bin. Und dann kann ich handeln wie eine Lisa, dann kann ich handeln wie das Mädchen. Wisst ihr, und da siehst du einfach, der Mann ist in die Falle gegangen, weil er dachte, er sagte sich selber, da wird nichts passieren. Gell, und dann bringt er sogar logische Argumente und sagt, die Qualität des Wassers ist nichts. Findest du im Reich Gottes auch. Ich habe mal auf der Konferenz was gesagt, ich habe gesagt, ihr Schlachter steht folgendermaßen, sagt der Konferenzleiter, seit wann hat uns die Schlachter was zu sagen? Gell? Die Flüsse der Elberfelder sind reiner wie die der Schlachter, so ungefähr hat sich das dann erklärt. Wisst ihr, das gibt es im Reich Gottes. Aber hier ist schon was, und jetzt kommen seine Knechte, die Männer, die diesen Mann verehren, die eigentlich auch in gewisser Weise von der Hierarchie her Untergebene sind und die kuschelt und die haben den Mut. Und damit siehst du auch, dass der Nahemann ein Mann war, der kein Diktator war, so mit dem konntest du reden. Der war normal. Und sie sind zu ihm gekommen und sagen, mein Vater, guck mal her. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Jetzt kommt ein Punkt, der im Reich Gottes eine riesige Rolle spielt, nämlich der gesunde Menschenverstand. Der ganz gesunde Menschenverstand. Manchmal musst du den gesunden Menschenverstand einschalten und einfach sagen, was ist jetzt eigentlich normal? Ich sage zu ihm, guck mal her, wenn jetzt zu dir gesagt hätte, setz dich in die Wüste 4 Tage und faste in dieser Sonne, bis du kurz vorm Kollaps bist, hättest du doch gemacht. Das meinen sie. Etwas Schweres. Oder wenn sie gesagt hätte, geh hin und hol mir von den Feinden Israels, hau 20 den Kopf ab, ganz allein mit deinem Schwert, bring mir die 20 Köpfe, dann wirst du geheilt. Hätte er auch gemacht. Ich sage zu ihm, du, wenn sowas ganz Schwieriges gewesen wäre, hättest du es doch gemacht. Warum machst du nicht, wenn es so einfach ist? Wisst ihr, und das ist oft das Schwierigste, sich vom Dritten zu sagen lassen, es ist doch ganz einfach, lass doch den ganzen Zirkus, geh doch einfach vor, wie es geschrieben steht. Was passiert? Gut, ich glaube, ich versorgt. Also wenn wir unseren Text ansehen, dann sehen wir einfach auch, dieser Elisa hatte einen entscheidenden Punkt und der ist mir auch nochmal ganz wichtig, er hat auch keinen Ansehen der Person. Er sagt ihm ganz einfach, wasche dich 7x, 7 ist die Zahl Gottes, wasche dich so, dass es gottgemäß ist. Mach einfach das, wie es Gott will. Und in dem Moment, wie er das tut, passiert es. Das heißt, er lehnt hier jeden Ritus ab, er lehnt hier jeden selbsterwählten Gottesdienst ab, sondern er geht so vor, wie Gott will. Und jetzt siehst du etwas. Diese Gedanken, die der Teufel im Nahemann eingegeben hatte, die sind weg in dem Moment, wie er gehorsam ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In 2. Korinther 10, Abvers 4, wenn ihr das in Ruhe studiert, dann werdet ihr feststellen, dass die Bibel sagt, alle Gedankenfestungen des Teufels in meinem Kopf können durch Gehorsam zerstört werden. Sobald man beginnt, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, wird es zerstört. Sobald man beginnt, seine eigenen Vorstellungen preiszugeben und dem Wort Gottes wieder die Priorität einräumt, was geschrieben steht, dann letztlich bricht diese Falle zusammen. Und hier ist genauso, dieser gesunde Menschenverstand bewirkt ganz einfach, dass er die Bedingungen Gottes annimmt.
Das heißt, es passiert, er wird rein, er wird vollständig rein. Das ist doch gewaltig, wenn hier die Bibel sagt, er steigt herauf und hat ein Fleisch wie ein junger Mann. Das heißt, er ist vollständig rein. Das heißt, die Zusage des Mädchens hat gestimmt. Gott hat sich zu dem Mädchen gestellt, Gott hat sich zum Elisa gestellt. Und wenn man wirklich im biblischen Glauben handelt, dann passiert es. Ihr versteht, es ist keine Theorie, es ist kein Geschwätz, es ist keine Diskussion, sondern dann passiert es. Und das war das echte Christentum aller Erweckungen, dass wirklich was passiert ist, wenn man Gott geglaubt hat. Aber dazu muss derjenige vor Gott stehen, dass das auch sauber ist. Und da siehst du, Gott bekennt sich zu Elisa, Gott bekennt sich zu diesem Mädchen und er erbarmt sich dieses elenden Mannes. Weil du bist ein elender Mann, wenn du das hast. Und jetzt sieht man etwas. Der Mann steigt aus dem Wasser raus und sagt, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Das ist genau das Gleiche, was der Paulus hatte. Paulus war ein Theologe. Er hat diskutiert. Er hat gesagt, es ist eine Sekte der Nazarener. In dem Moment, wie ihm der Herr Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnet, die Gottesbegegnung bewirkt, dass er sofort sagt, wer bist du, Herr? Jesus. Und in dem Moment, wie er aufsteht, nachdem er wiedergeboren war, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, beginnt er, der Herr zu predigen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jakob am Jabok. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Das heißt, die Bibel zeigt hier etwas, das wahre Gotteserkenntnis kommt, wenn ich vom Wort Gottes, ausdrücklich, ganz wichtig, von der Basis des Wortes Gottes, die Begegnung mit Gott habe, dann kommt die wahre Gotteserkenntnis. Und ganz viele, auch Gläubige, die auch wirklich gläubig sind, haben keine wahre Gotteserkenntnis, weil sie a. entweder sich vom Wort Gottes lösen oder b. bloß über das Wort Gottes theoretisieren und keine Begegnung mehr mit Gott suchen. Da haben wir uns richtig verstehen. Die Bibel ist die Basis, um Gott zu begegnen. Das ist das Mittel, das er gegeben hat, dass wir ihm begegnen können. Aber er hat es nicht gegeben, um darüber zu theoretisieren, sondern um wirklich zu handeln. Wer Gottes Wort hört und tut, sagt der Herr Jesus. Nicht wer Gottes Wort hört, versteht und am besten diskutiert. Der Disputiergeist dieser Welt, sondern wer tut. Wisst ihr, und darum sagt die Bibel, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An dem, was sie tun, was du dann wirklich siehst. Da siehst du, ob jemand schwätzerisch oder ob er echt ist. Und auch wenn ihr die ganze kirchgeschichtliche Prozesse erguckt, ihr dürft nur gucken, was die alle getan haben, dann wisst ihr, was sie wert sind. Gell, und da gab es so Männer wie der Menno Simmons, der sich ganz deutlich abhebt zu allen anderen, auch in der Reformationszeit, der von Gott her das Schicksal hatte, dass er dauernd verfolgt wurde. Der ist dauernd ist er unterwegs gewesen, hat flüchten müssen. Wisst ihr, und das hat mich so erbaut, sie haben ihn nicht erwischt. Die konnten machen, was sie wollten, sie haben ihn nicht erwischt. Gott hat die Hand drüber gehalten. Er war ein Mann, der vor Gott stand und hat sein Werk getan, hat gewaltige Werke geschrieben, hat evangelisiert, hat Gemeinde aufgebaut und hat ihn nicht erwischt. Das siehst du. Und das ist für mich eine der ganz großen und wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Text, dass wenn man vor Gott steht, vom lebendigen Gott als einzelner Mensch, dass Gott mit mir zum Ziele kommt. Und wenn ich echt bin vor Gott, dann wird er auch mich benutzen. Und dann ist das, was ich sage, kein Geschwätz, sondern wenn ich dann von Gott als Werkzeug benutzt werde, dann wird es passieren. Ist das nicht die Sehnsucht jedes Gläubigen, dass er echt ist und das passiert? Ich weiß nicht, ob ihr die Schrift von dem alten Vater Heiniger gelesen habt. Da ist ja auch sowas passiert. Dieser alte Vater Heiniger war bestimmt der Letzte, der von sich in Anspruch genommen hätte, ein Prophet zu sein. Er war ja ein einfältiger Mann. Ein viel einfältiger habe ich noch nie gekannt. Und der Mann sagt ja, als er an ein Totenbett kommt, zum jungen Mann. Der junge Mann lächelt und sagt, du, Heiniger, ich werde gesund. Der Arzt hat es gesagt. Und dann benutzt ihn der Herr. Spontan sagt er zu ihm, in 14 Tagen bist du tot. Geht heim, was ist das Normale? Schlechtes Gewissen. Sagt, was habe ich getan? Ein Todkranker als ihn zu trösten, was habe ich getan? Dann ist ja das Brutale passiert. Der lässt ihn rufen. Und der Heiniger glaubt, dass er ihm den Rost runter tun will. Aber der hat ganz andere Ziele. Der sagt zu ihm, Heiniger, ich habe jetzt eine Nacht vor Gott das mir überlegt. Du hattest recht. Ich bin ein Narr. Und tut Buße und bekehrt sich wirklich. Wisst ihr, was passiert? 14 Tage später ist er tot. Wisst ihr, was ist das für ein Zeugnis? Wie der lebendige Gott sich zum Mann stellt. Wisst ihr, und das ist das, was hier mir entgegenatmet. Absolut wohltuend. Echtes. Das ist das große Ziel auch für die Gemeinde Jesu. Dass wir echt sind, durch und durch. Ein alter Bruder hat einmal so eine Bibelstelle daneben geschrieben. Nicht furniert, sondern massiv. Und jeder, der mit Holz zu tun hat, weiß, was das ist. Mein Großvater hat einen Schrank gehabt, Und das Schlafzimmer, das war massiv Eiche. Wenn du das hast abbrechen müssen, das war eine Aufgabe. Du brauchtest eine gewisse Muskelkraft, der Leute abzubrechen, weil auch die Eiserscharniere waren so, dass die wahrscheinlich mit dem Lastwagen hättest drüber fahren können. Und auch das war echt, da war alles massiv. Und furniert ist ja so, das kennt ihr, wenn man das, den Schrank zweimal abbricht, bricht alles auseinander, ist bloß noch Kutter da und bloß noch. Das ist getüncht. Vorne sieht es aus wie echtes Holz und dahinter ist nichts. Und da siehst du, das Echte, das ist es. Dieses Mädchen, das hat mich fasziniert, die war echt. Dieser Naemann, der war echt. Der konnte sich leisten, ein Großer zu verbrellen und zu sagen, tu, was ich dir sage, es wird passieren. Und in dem Moment, wie die anderen, merkt ihr jetzt was, es ist nicht mehr der Heerführer, der Gewaltige, sondern Naemann. Es ist nicht mehr der Heerführer, der Gewaltige, sondern das Mädchen, was gemacht hat. Geistlich stehen die Strahlen da. Und in dem Moment, wie er denen gehorcht und seine ganz einfachen Diener und Soldaten gehorcht und sich demütigt vor Gott und Menschen, das war Demütigung vor Menschen, passiert, Gott greift ein. Es schlägt durch, absolut. Ist für mich unfassbar. Es schlägt durch. Jetzt kommt er raus und jetzt sagt er, jetzt habe ich wahre Gotteserkenntnis. Jetzt habe ich den Gott Israels erkannt. Durch Begegnung mit Gott aufgrund einer biblischen Vorgabe. Er handelte nach dem Wort des Propheten, er handelte nach dem Wort Gottes, ist Gott begegnet und jetzt kommt die Gotteserkenntnis. Das ist der Grund, warum die Gläubigen keine Erkenntnis haben oft. Weil einfach entweder das Wort nicht stimmt oder sie haben das Wort theoretisiert, statt dass sie es zum Handeln bringen. Ja, und jetzt kommt eigentlich was, das hat mich erschüttert. Und dieser Elisa ist ein Mann, der wirklich Gott dient. Er ist auch frei von jeder materiellen Sucht. Es spielt für ihn das Materielle keine Rolle. Er lehnt alles ab, er will nichts. Er war Gott gehorsam und damit will er nichts, er lässt sich nicht zahlen. Wisst ihr, was für ein trauriges Bild. Du kriegst heute immer mehr Gemeinden, die machen Seminare. Und für die Seminare musst du zahlen. Ich habe mal einer dieser Leute, die Leute abkassieren, die habe die kennengelernt. Und ich war gespannt, also es war aber nicht so schön. Und dieser Mann hat eine Rede gehalten. Und der hat dann gesagt, so, jetzt sammeln wir noch Geld ein. Das ist auch der Grund, warum wir kein Geld einsammeln. Hat er gesagt, jetzt sammeln wir noch Geld ein. Und hat er gelächelt. Ich sehe ihn heute vor mir. Der hat gestrahlt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann hat er gesagt, das Wasser des Lebens ist umsonst. Hat jeder dumm guckt in der Versammlung. Und hat er seinen entscheidenden Satz gesagt. Hat er gesagt, aber die Leitungen müssen bezahlt werden. Ihr versteht, was ich meine. Er hat gemeint, er ist eine dieser Leitungen, die bezahlt werden muss, dass das Wasser des Lebens fließt. Hier hast du genau das Gegenteil. Er steht vor Gott, er hat vor Gott den Auftrag genommen, er nimmt nichts. Und da siehst du, dass er ein wirklicher Gottesmann war. Und jetzt passiert eigentlich etwas, das mich erschüttert. Dieser gewaltige Feldherr lässt es sich sagen und jetzt kommt etwas. Merkt ihr, was hier das Zeichen ist? Im Neuen Bund, wenn man das jetzt neutestamentlich übersetzt, wäre es der Beweis der Wiedergeburt. Wisst ihr, was bei dem passiert? In der Sekunde, wie er gerettet wird, wie er gereinigt wird von seinem Aussatz, in derselben Sekunde, wie er Gott begegnet, passiert etwas. Er sagt auch nicht, es gibt keinen Propheten auf dieser Erde als der Elisa. Der Elisa hat ihn so behandelt, dass er letztendlich vom Elisa nicht angelangt werden musste. Und damit wusste er, der mich geheilt hat in dem Wasser, war Gott. Und jetzt sieht man etwas Gewaltiges, und zwar er sagt, es gibt keinen Gott auf dieser Erde als den Gott Israels. Jetzt steht er vor Gott. Wisst ihr, was passiert, wenn man vor Gott steht? Plötzlich kommt der zweite Punkt. Zuerst kriegt er volle Gotterkenntnis. Und jetzt sieht er sofort, was passiert, wenn er heimkommt. Er sieht sofort das Problem seiner neuen Stellung vor Gott. Und zwar, Vers 17, da sprach Naemann, könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden, denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Er erkennt sofort, dass dieser lebendige Gott, der ihn von seinem Aussatz befreit hat, dass dieser Gott der lebendige Gott ist und dass man ihm allein dienen darf und kann und muss. Dass man gar nicht zu anderen Göttern gehen darf. Und er weiß, er lebt im Staat, wo Götzendienst ist, in Aram. Und jetzt erkennt das Problem und sagt, mein Herr geht in das Haus des Götzen Rimmon. Das heißt der Donnerer. Das war also ein Donnergott. Und sagt, er beugt sich nieder. Das heißt, er betet diesen Gott an. Und wenn er sich niederbeugt und dann betet, dann stützt er sich auf meinen Arm. Entweder war er altersschwach oder das hat zum Ritus gehört, dass der große Heerführer ihm hier hilft.
Aber ich muss noch jetzt sagen, große Angst hat er keine gehabt vom Aussatz. Muss man ehrlich sagen, er hat sich auf seinen Arm gestützt. Komm, wundert einen auch. Aber auf jeden Fall sagt er, wenn das wieder passiert, ich will mich nicht mehr an Gott versündigen. Wisst ihr, was das heißt? Er hat sofort die unverbrüchliche Willensentscheidung gefällt, nur noch dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus zu dienen und nicht mehr den Götzen, auch nicht mehr den Götzen dieser Welt, auch nicht mehr den Götzen seines Jobs. Und jetzt sucht er einen Ausweg. Jetzt kommt das Gewaltige. Die Bibel steht einmal, sei nicht allzu gerecht und sei nicht allzu gottlos. Wisst ihr, manchmal muss man einfach die Lösung suchen mit gesundem Menschenverstand. Der sagt sofort, ich habe die Erde, dort mache ich einen Altar. Also hat er schon ein bisschen was gewusst von wegen, wie der Gott Israels verehrt wird. Er soll auf einem mit einem Brandopferaltar, wo er gebetet wird. Und das Zweite, was er hier wollte, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, er versucht den Götzendienst zu minimieren. Und dann sagt er, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Jetzt kommt das Gewaltige, Elia sagt, es ist in Ordnung. Also Gott lässt es in dieser Situation zu. Ist hochinteressant. Gott lässt es hier zu. Und er zog eine Wegstrecke weg. Wenn es der Kämmerer gewesen wäre, hätte es geheißen, er zog seinen Weg fröhlich. Aber das war nicht der Fall, sondern er zieht einfach weg. Jetzt kommen wir eigentlich zum Haken. Du siehst hier Wunderbares. Ein Mädchen, das Gott bestätigt in Vollmacht. Du siehst einen Propheten, den Gott bestätigt, der vollkommen frei ist von jeder Menschenfurcht, der vollkommen frei ist von Geld, vollkommen frei ist von Ansehen der Menschen, der Gott wirklich dient, der gewaltige Vollmacht hat, der jedes Risiko geistlich eingeht. Du siehst parallel dazu einen Mann, der eigene Vorstellungen hat. In dem Moment, wie er die eigenen Vorstellungen, die ihm der Teufel natürlich ja geheizt hat, wie er die zerstört, beginnt er Gott zu begegnen, sein Problem wird gelöst und er bekommt volle Gotteserkenntnis. Wenn wir Gläubige nur alle so vorgehen würden, dann hätten wir weniger Probleme. Und jetzt können wir sagen, Amen. Und man hat ja auch einen Abschnitt gemacht in der Bibel. Ob die Abschnitte immer glücklich sind, ist die andere Frage. Und jetzt kommt plötzlich der Gehilfe des Propheten. Jetzt müssen wir sagen, jawohl, das ist ja der, der dann die zweite Stufe der Geistlichkeit darstellt. Der ist jetzt mindestens gleich geistlich. Und dieser Gehasi ist so ein fleischlicher Mensch. Das heißt, das ist ein Mann, der man noch neu im Testament sagen könnte, der wäre sicher nicht echt. Er geht eiskalt mit der Lüge um. Er ist weltlich, irdisch, er ist gierig, er ist heuchlerisch. Er ist keiner, der Gott dient. Er ist ein Mensch, der völlig im Fleisch lebt. Gut, das kann auch ein Wiedergeborener mal völlig im Fleisch leben. Und jetzt passiert eigentlich was. Die Strafe Gottes trifft ihn. Er geht hin und lügt diesen Naaman an. Was für eine Schande. Wisst ihr, was für eine Schande. Es war für mich immer so, ich sage mal, die Befleckung dieser wunderschönen Geschichte. Kommt der Gehasi daher und lügt ihn an. Jetzt hat er ja geglaubt, dass der Elisa nochmal Geld wollte. Versteht ihr? Der hat ja indirekt den Propheten verleumdet mit dem. Und der Prophet, weil er geistlicher Durchblick hatte, hat es gewusst. Und er stellt seinen eigenen Mitarbeiter ohne Ansehen der Person. Und dann kommt die furchtbare Gerichtserdrohung. Du wirst den Aussatz Naamans bekommen. Und er kriegt ihn. Wieder Vollmacht. Versteht ihr? Wenn Paulus sagt, ich habe Menschen übergeben zum Verderben des Fleisches, dass sie sterben, hat er hier die Vollmacht gehabt. Genauso hat es der Elisa. Und er weiß, was er für eine Vollmacht hat. Er geht nie übers Ziel raus, sondern ist genau in dem, was Gott ihm gibt. Und das passiert dann auch wirklich. Und hier siehst du etwas, das ist erschütternd. Dieser Mann, der geht dann und der Same, seine Nachkommen haben die Sünde, die er hier begangen hat, ewiglich am Hals. Ist doch brutal, sich überlegt. Ein Mann in seiner Fleischlichkeit zerstört eine ganze Linie. Wenn man jetzt einfach zurückgeht. Nein, meine ich jetzt, kommt heim. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist, wenn er die Haustür betritt und seine Frau trifft? Das Problem ist gelöst. Er wird ihr erzählt haben, steht nicht in der Bibel, vom Gott Israels. Vom einzigen, vom wahren Gott, dem er jetzt dient. Und wenn sie fragt, warum hast du hier Erde mitbekommen, weil ich nur noch diesen Gott anbete. Versteht ihr, das ist eine Revolution. Ich habe es einmal erlebt bei einem Kollegen, der sich bekehrt hat. Der dann, ja gut, der hat es ein bisschen extrem gemacht. Der hat die Schublade aufgemacht, hat zum Beispiel die ganze Rosengrenze und alles rausgenommen, hat es in den Drecker immer geworfen, wo seine Frau kam, fragt hat, wo ist es, sagt er, was in diesem Haus für ein Kult geschieht, bestimme jetzt ich. Er hat also Verantwortung übernommen, das kann man schon sagen. Und der Naaman war sicher für seinen Herrn kein so bequemer Feldherr mehr.
Aber ich kann mir vorstellen, dass Gott weiterhin durch ihn Sieg gab. Weil jetzt war er ein Diener des lebendigen Gottes. Er war jetzt jemand, der verschwindet. Und das ist das Wichtige. Wenn Gott mit jemandem zum Ziele kommt, dann reiht er sich einfach in die Nachfolgerei und verschwindet. Es ist alles gesagt. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Er war das Beispiel, wie Gott dann handelt. Im Lukas 4 sagt der Herr Jesus, niemand wurde vom Aussatz befreit als Naaman. Versteht ihr? Der Herr Jesus nimmt nochmal den Naaman und sagt, guck her, hier. Und man kann es ganz einfach sagen, es lohnt sich, Gott zu dienen. Dieser Mann, schon ein neuer Mensch, vom Aussatz befreit zu sein, wenn man lebendig tot ist, ist er tatsächlich wirklich, wie wenn man neu geboren wäre. Er hat ein neues Leben geschenkt bekommen. Ein glücklicher Mann, der glücklich ist, Gott zu dienen. Das Mädchen, jetzt können wir spekulieren, man wisse das nicht. Gott sagt nichts drüber. Ist sie jetzt in einem gläubigen Hause glücklich, mit gläubigen Herren? Oder, was ich eher vermute, hat sie ihr Herr zurückgeschickt nach Israel? Ich weiß es nicht, ist egal. Egal, was passiert ist, dieses Mädchen wurde von Gott belohnt. Dieser Naaman wurde für seinen Glauben von Gott belohnt. Das Mädchen hat hier sicher etwas Herrliches gehabt. Und so ist dann Maleachi 3 zu verstehen, es lohnt sich, Gott zu dienen. Für wen sich nicht gelohnt hat, Gott nicht zu dienen, ungläubig zu sein, das ist der König. In 2. Könige 9,24 heißt es, aber Jehu nahm den Bogen in die Hand und schoss Joram zwischen die Schultern, sodass der Pfeil durch sein Herz fuhr und er in seinen Streitwagen sank. Er stirbt ein schändlicher Tod. Strafe Gottes trifft ihn. Er hat sich entschieden, nicht Gott zu dienen, hat den Preis bezahlt. Der Gehasi hat sich entschieden, fleischlich zu sein und er hat den Preis bezahlt. Er blieb aussätzig und seine ganze Sippe blieb aussätzig. Und er hat jetzt das Elend, das bei Naaman war, letztendlich am Hals. Jetzt kann man sagen, und wir Gläubige, was hat es uns zu sagen? Im Hebräer und auch in den ganzen Parallelstellen, die das Alte Testament aufzeigen, sieht man immer, dass unser Musterbeispiel ist. In Hebräer 11, 6 sagt die Schrift, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wisst ihr, wenn ich das lese, dann muss ich sagen, es rentiert sich auch für Gläubige, Gott zu dienen. Wisst ihr, wenn ich Gläubiger bin und alles schief geht, wisst ihr, ich kenne genug Gläubige, die sind verzweifelt, es läuft alles schief, es läuft nicht nach ihren Vorstellungen, es kommt niemand, darf ich es mal spöttisch sagen, es kommt niemand und schwingt die Hand über den Aussatz, der Prophet kommt nicht zu dir, obwohl du erwartet hättest, dass er zu dir kommt, er kommt nicht, weil er will, dass du deine Sache mit Gott selber regelst, alle diese Dinge, völlige Frustration. Wenn wir uns das Mädchen als Musterbeispiel nehmen, letztendlich, und den Naaman, dann ist es ganz einfach. Du musst nur das, was der Prophet sagt, und das ist bei uns das geschriebene Wort, Apostelschriften ersetzen Apostelgegenwart. Du hast hier die Lehre der Apostel. Du musst nur das, was das Wort Gottes vorgibt, musst du tun. Und Gott wird jedes deiner Probleme lösen, und auch meines. Das ist 100%. Er wird es so lösen, dass es geht wie bei denen zwei. Dass das Herz zur Ruhe kommt. Er wird sich zu dir stellen, sobald du glaubst, wie es geschrieben steht. Und sobald wir beginnen, wirklich, ausdrücklich zwei Dinge zu tun, das Wort Gottes wirklich als Grundlage zu nehmen und dann, so wie der Herr Jesus sagt, das Wort Gottes zu hören und zu tun, wirklich zu handeln, dann wird etwas passieren. Dann werden wir selber erleben wie Naaman. Dann wird der Aussatz, nämlich die Sünde, weichen. Dann werden wir selber erleben wie das Mädchen. Dann wird Gott unsere persönliche Not wird er umdrehen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir selber erleben wie ein König. Wir werden untergehen. Oder wer selber erlebt im Fleisch, was ein Gehasi erlebt hat, Elend. Wisst ihr, von daher ist wie der Mose sagte, Gott legt uns vor Leben und Tod. Er lässt uns die freie Entscheidung, gehe ich den Weg oder gehe ich den anderen Weg. Wenn ich die Geschichte lese und der Jesus greift sie auf, dann muss ich sagen, so wie man sie dem Lied singt, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Was für eine Glückseligkeit. Und dann wird es vielleicht Zeit, dass man sich vor Gott stellt und sagt, Herr, wo bin ich wieder Naaman? Wo dachte ich mir? Wo sagte ich zu mir? Jetzt muss der Prophet kommen. Kommt der Prophet gar nie? Kommt nie. Wo dachte ich, da muss jemand schwingen? Schwingt mir da gar nicht? Was ist los? Herr, wie stehe ich vor dir? Was ist dein Weg? Wisst ihr, und damit passiert was ganz, ganz Einfaches. Ich werde isoliert vor Gott. jetzt stehe ich ganz allein vor Gott. Und in dem Moment, wenn dasselbe passiert wie bei meiner Ehemann, geht der Aussatz weg und ich werde voll Erkenntnis Gottes bekommen, werde voll Erkenntnis meiner Situation bekommen. Und wie bei dem Mädchen, Gott wird sich zu mir stellen als Gläubiger und dann bin ich etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, was dann ist? Dann bin ich massiv und nicht mehr forniert. Und das ist wohl der große Wunsch. Wohl dem, der ein Naemann wird. Und wohl dem, der so ein Mädchen wird. Wehe dem, der ein König wird. Und wehe dem, der ein Gehasi wird. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus, möchte einfach danken, dass du die Heilige Schrift uns so einfach gegeben hast, dass wir verstehen können. Und dass wir verstehen, dass wir nicht selber denken dürfen, im Sinne von, dass wir unsere eigenen Vorstellungen zum Maßstab erheben, sondern wir möchten auf das Wort, das du uns durch deine Apostel und Propheten gegeben hast, hören. Höret, wie Jünger höret. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist ihnen zu sagen hat. Ich möchte unsere geistlichen Ohren öffnen, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Egal, wo wir sind, dass wir wissen, wir stehen vor dir. Du bist es, der die Umstände diktiert, nicht unsere Mitmenschen, nicht wir, sondern du. Und du reagierst auf unser Herz. So möchten wir unser Herz dir auf den Altar legen, dass du mit uns zum Ziele kommst. Dass bei uns das Gleiche passiert wie bei Naemann, dass der Aussatz der Sünde endgültig bricht. Dass wir beginnen, voll Erkenntnis deiner selbst zu haben. Dass wir dich, Vater im Himmel, und deinen Sohn Jesus Christus in der Tiefe erkennen. Und dass wir letztendlich selbe tun wie Naemann, dass wir unseren Altar bauen und nur noch dich anbetet. Dass wir aber auch mit gesundem Menschenverstand versuchen, vernünftig zu leben in dieser Welt und gleichzeitig wie dieses Mädchen sind, dass wir ein Segen sein dürfen für andere. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.